Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir am Freitag, den 20. Juni, halb 10 Uhr morgens, wieder zur besten Knopperszeit heute am Start. Und ja, auch heute haben wir euch wieder einige interessante Themen mitgebracht. Unter anderem fünf dividendenwachstumsstarke Aktien haben wir schon lange nicht mehr dabei gehabt, die wir zum jetzigen Zeitpunkt recht interessant finden. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Nachrichten aus dem Tech-Sektor, unter anderem von Meta, von Alphabet, es gibt von Apple Nachrichten. Also heute ein bisschen tech-lastig, zumindest was die Nachrichten angeht, aber auch auf der Welt wieder viel los aktuell. Ja, man ist sich nicht sicher, ob die USA nun auch in den Krieg eingreifen werden. Erste Gerüchte hieß es sogar, es könnte dieses Wochenende sein. Jetzt heißt es irgendwann in den nächsten 2 Wochen. Also es gab wohl schon Insiderberichte, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die USA auch eingreifen werden. Aber wie gesagt, wir werden das Ganze zumindest aus politischer Sicht nicht irgendwie beurteilen. Aber man sollte es meiner Meinung nach aktuell auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, dass es dann eben auch nochmal an den Börsen ein bisschen ungemütlicher werden könnte. Das sollte man ja immer so ein bisschen da bei dem Ganzen im Hinterkopf behalten. Aber auch ansonsten, ja, man merkt halt, ja, es ist gefühlt aktuell ein kleines bisschen ruhiger als so zu Jahresbeginn, aber so ganz ruhig ist es dann doch nicht. Deswegen geben wir mal ab an denjenigen, der wie immer da besser informiert ist. Ja, wie sieht's aktuell so aus? Was bewegt die Märkte so in den letzten Tagen?
Genau, also wir haben ja gestern am Donnerstag, wenn ihr es hört, vor 2 Tagen den Feiertag gehabt in den USA. Deswegen war da natürlich nichts los. Die außerbörslichen Indikationen waren aber dann doch wieder deutlich schwächer. Das hängt, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich mit dem Nahostkonflikt zusammen. Da hat man eigentlich die letzten Tage mit einem kurz bevorstehenden Angriff teilweise schon gerechnet oder dann mit einem Eingreifen der USA. Da geht es ja vor allen Dingen um dieses ganz tief gelegene, in Fordo heißt es, glaube ich, die Atomanlage, die man nur mit bunkerbrechenden Bomben zerstören kann. Oder, es hat sogar Israel jetzt auch wohl gesagt, dass sie da eventuell mit Truppen sogar hingehen, dass das auch möglich wäre. Aber das ist halt immer noch offen, wie es dort weitergeht. Hat sogar jetzt irgendwie gelesen, was das stimmt oder nicht, ist schwer zu sagen, dass der Iran jetzt wieder Kontakt aufgenommen hat mit den USA, um zu verhandeln. Ich glaube, Trump hat auch immer noch die Hoffnung, dass es da eine Verhandlungslösung gibt. Aber ja, aktuell, man hat ja auch gesehen, dass da ganz viele Flugzeugträger und Tankflugzeuge, alles in die Region gebracht wurde. Man hat auf jeden Fall eine große Drohkulisse und könnte zumindest zuschlagen. Und ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass das trotzdem keinen riesigen Flächenbrand gibt. Trotzdem diese Auswirkungen, ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz klar. Und du hast gesagt, da könnte es schon noch mal dann einen Rücksetzer geben, wenn die Straße von Hormuz geschlossen werden sollte oder die wird dann von dem Iran vermint, dann könnte der Ölpreis deutlich explodieren. Das hat dann wieder Auswirkungen auf die Inflation in den USA, aber auch in Europa. Das Mini-Wachstum Deutschlands könnte dann wieder in sich zusammenfallen dieses Jahr. Dann hätte zumindest die Bundesregierung wieder eine Ausrede, wieso es wieder nicht klappt. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und was man jetzt auch noch gelesen hat, dass Russland, das war ja eigentlich auch klar, aber jetzt auch China sich klar auf die Seite Irans stellt. Weiß nicht, ob das jetzt wieder stimmt. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen mit Fake News von allen Seiten. Es gab wohl auch mehrere Flugzeuge aus China, also große Frachter, die im Iran gelandet sind. Da gab es Vermutungen, dass es halt Militärequipment ist. Schwer zu sagen. Ja. Aber wenn natürlich jetzt die USA wirklich eingreifen und dann ja, Russland und ich auch China dagegen sind, Pakistan hat das ja auch schon gesagt, boah, dann könnte es doch noch ungemütlich werden. Deswegen wahrscheinlich wäre es für die Märkte am besten, wenn es doch noch irgendwie mit Diplomatie gelöst wird, aber gleichzeitig auch der Iran sein Atomprogramm aufgibt, was aber auch wieder sehr unwahrscheinlich ist. Dann hätte Israel aber auch weiterhin jeden Grund, ihrer Meinung nach da anzugreifen, weil sie sich davon bedroht sehen. Also es ist eine schwierige Situation und wir haben gleichzeitig noch das Sommerloch, so ein bisschen, ja, die weiter Problematik in den USA mit den ja, höheren Inflationen. Gleichzeitig kühlt die Wirtschaft so ein bisschen ab, obwohl der Arbeitsmarkt noch stark ist. Wir hatten ja noch die FED-Sitzung am Mittwoch, aber so wirklich viel Neues ist dabei auch nicht rumgekommen. Ja, vielleicht ganz kurz das Wichtigste, dass es wohl weiterhin zwei Zinssenkungen geben soll. Das hat jetzt auch der Herr Powell gesagt. Aber immer mehr FED-Mitglieder sind sogar gegen jede Zinssenkung dieses Jahr. Also es waren es, glaube ich, diesmal sieben sogar. Vorher waren es nur vier. Also 100% sicher sind die Zinssenkungen immer noch nicht. Es hängt wie immer an der Entwicklung von der ganzen Zollthematik ab. Auch dort, der man kann es kaum mehr hören. Also wie viele Deals sollten schon da sein? Es kommen irgendwie kaum Deals. Es ist wirklich oder keine Deals. Es ist wirklich Wahnsinn. Also weder mit der EU noch mit Japan. Ich glaube auch Indien war doch auch angeblich kurz vorm Ende und noch diverse weitere Länder. Es tut sich einfach nichts. Nur mit Großbritannien gab es, glaube ich, so einen Deal im Bereich Automobil und Weltraum, glaube ich, war das. Also, aber ja, also auf der einen Seite diese ganzen Belastungsfaktoren, auf der anderen Seite aber das ganze Thema mit KI, dass die Nachfrage dort weiter extrem hoch ist und die ganzen Aktien halten sich auch weiter insgesamt sehr gut, aber so am deutschen Markt ist schon so ein bisschen, ja, die Stories laufen nicht mehr, die mal gespielt wurden. Rüstungssektor korrigiert auch so ein bisschen. Also ja, es ist aktuell eher so ein bisschen abwartende Haltung.
Ja, das stimmt. Ja, es ist aktuell halt ultra schwierig
Wir haben ja jetzt,
einzuordnen,
was haben wir
wobei.
jetzt, den 20. Also in 2 Wochen haben wir dann schon das Juli, den Juli und dann geht die Berichtssaison wieder los. Also dann haben wir zumindest von der Berichtssaison her neue Impulse. Aber dann haben wir natürlich auch das erste Quartal, wo jetzt auch dann die ganzen Zölle wirklich mit drinne sind. Ich rechne zwar nicht mit ganz, ganz großen negativen Überraschungen, aber da wird es schon die ein oder anderen Einschläge geben. Wir haben ja auch schon einiges, vor allem im Einzelhandel, Retailer, schlechte Aussichten und ja, das wird man jetzt wahrscheinlich dann nochmal stärker sehen und auch mal gucken, ob was dann die Ausblicke machen. Ne? Aber ich glaube, im Tech-Sektor gibt es einmal mehr recht gute Zahlen.
Ja, also in den USA ist man halt immer noch bei einem recht hohen Leitzins, vor allem wenn man es mal so unserem gegenübersetzt. Also die Amerikaner bleiben da ja jetzt bei weiter über 4%. Wir sind jetzt, ich glaube, bei genau 2 schon angekommen, zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, das wird definitiv noch interessant werden. Also die Märkte hatten eigentlich da ja doch mit deutlich schnelleren Anpassungen nach unten gerechnet. Das sorgt dann halt dafür, dass sich jetzt da auch einige Unternehmen immer noch nicht so richtig erholt haben. Gerade so diese etwas in Anführungszeichen langweiligeren Dividendenwerte, die leiden natürlich dann eben auch so unter diesen hohen Zinsen dann zum aktuellen Zeitpunkt. Das wird interessant werden oder REITs oder so. Das ist halt auch
Ja,
dann immer ein schwieriges
apropos
Geschäft.
die Zinsen, Trump hat gestern nochmal gesagt, Jerome Powell ist einer, wirklich einer der dümmsten und destruktiven Menschen
Naja.
in der Regierung, hat er gesagt. Er regt sich ja immer auf, dass Powell die Zinsen nicht senkt, aber ey, wie soll er die Zinsen senken, wenn die Inflation immer noch deutlich erhöht ist, man nicht weiß, was mit den Zöllen passiert, aber der Trump, der haut immer und immer wieder drauf.
Naja.
Es ist echt so geil. Kann man
Ja,
auch
also.
alles nicht mehr ernst nehmen. Also es ist der Markt und man selbst hat sich irgendwie ja irgendwie dran gewöhnt. Es ist einfach so.
Ja, definitiv. Aber da wir es ja schon vom Tech-Sektor hatten und wir haben es ja zu Beginn gesagt, es gab viele Nachrichten, die wir euch heute nicht vorenthalten möchten. Wir beginnen mal mit Apple und heute gibt es mal zur Abwechslung zumindest mal, hört sich's erstmal gut an, aber ist auch noch ein Stückchen entfernt, denn einer der bekanntesten Apple, ich weiß gar nicht, wie so. Exposen ist das falsche Wort. Also einer, der da mit am besten informiert ist über neue Produkte, der Ming-Chi Kuo heißt der. Das ist so eine Internetpersönlichkeit, der da wohl ziemlich gute Connections hat. Der hat angekündigt, dass Apple voraussichtlich im nächsten Jahr ein Premium-Falt-iPhone auf den Markt bringen möchte. Das Ganze soll auf Basis von einem Samsung-Display dann stattfinden. Also auch eine wirklich spannende Kombi dann. Und es wird erwartet, dass es aber ja so eher in das Segment so High-End dann gehen soll. Ja, also kann ich mir auch schwer vorstellen, dass sie jetzt da ein neues, wirklich Premium, also nee, nicht ein neues, sondern ein neues Produkt, faltbares iPhone rausbringen und das dann eben eher so niedrigpreisig ansetzen. Wäre gar nicht so
Nee,
Apple-like dann. Also da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Aber es soll wohl ab nächstem Jahr kommen. Es gibt zwar schon immer wieder Gerüchte über das ganze Thema und natürlich wissen auch immer diese Insider nicht alles, aber es ist auf jeden Fall mal etwas, ja, das vielleicht doch mal wieder so ein bisschen vielleicht auch mal wieder neue Leute anlocken könnte, iPhones zu kaufen. Wird auf jeden Fall interessant werden. Aber ja, man weiß natürlich, dass Apple aktuell ja es so nicht so ganz einfach hat. Ich glaube, so würde ich es mal ausdrücken, genau.
Aber
Aber
dieses Gerücht um das faltbare iPhone, das gibt es sogar schon länger halt, ne? Aber ich weiß nicht,
habe ich
wann es
gesagt.
rauskommt, aber denke mal, das Ding wird ziemlich geil aussehen. Ich selbst kann es mir immer noch nicht so ganz vorstellen, jetzt in der Praxis, ne? Man hat jetzt hier so sein iPhone, klar, dann hättest du das, kannst du das aufklappen, hast was Größeres, aber wann genau brauche ich das? Gut, wenn ich jetzt dann mal jetzt, Videos mir anschaue und so, aber meistens ist man ja eher so ein bisschen am Browsen mal kurz, guckt hier bei WhatsApp rein und da klappst du dann nicht jedes Mal dein Handy auf, ne? Also
Ja,
ich
das
weiß nicht.
jetzt, so würde ich es jetzt gar nicht als Einsatzgebiet sehen, aber wenn du halt zu Hause auf dem Sofa bist und
Ja.
anstatt ein Tablet dann,
Ja.
weil ich sag mal so, die meisten hocken ja auch daheim auf dem Sofa, ich glaube mittlerweile gefühlt mehr vom Handy als vom Fernseher oder mindestens mal synchron. Und gerade so, wenn du dann zu Hause sitzt oder auch wenn du unterwegs im Zug bist, wenn du sagst, weißt du, guckst deine Lieblingsserie an, das dann aufzuklappen. Also, was für mich da die größte Herausforderung sein wird, also zum einen natürlich, dass man es nicht sieht, dass der Bildschirm, also irgendwelche, weißt du, an den Stellen, wo es
Das wird nicht so
gehalten
sein. Das ist
wird.
ja bei
Ja,
Huawei. Ich hätte mal die Videos gesehen. Das ist schon
genau.
richtig krass, wie die
Aber
aussehen.
das nächste Problem, was da noch einhergeht, dann, dass wenn du das Handy in der Hand hast, dass es sich nicht anfühlt, wie dass du einen Backstein dann hast, den du dann auseinanderfalten kannst. Es muss sich halt vom Handling her wie ein Handy anfühlen. Das muss dann halt wirklich ultra dünn sozusagen dann sein. Also diese, wenn es aufgeklappt ist, ja, weil ansonsten, wenn es zu dick ist, da haben die Leute bestimmt keine Lust dann drauf. Das
Aber ich
sind
denke mal,
so.
da wird Apple schon, deswegen bringen sie es auch viel später raus, wahrscheinlich dann schon was Gutes gemacht haben, dass das nicht zu dick ist und
Ja,
sich
ist aber
wie
halt
ein
die
iPhone
Frage. Ich
anfühlt
würde
und
da
so.
die Chinesen mittlerweile nicht mehr so einschätzen, dass die jetzt da irgendwelche unfertigen Produkte mittlerweile rausbringen. Deswegen, das wird sehr interessant werden. Aber ja, die Leute, die halt einmal so ein iPhone haben, ich glaube dann auch nicht, dass die jetzt dann direkt, nur weil jetzt vielleicht ein chinesischer Hersteller schneller ist, dann da umsteigen werden. Aber Apple sollte dann auch nicht zu lange warten. Aber ich bin mal gespannt, wann so mal wirklich so das erste Massenprodukt auf den Markt kommt, weil in echt, also gesehen habe ich noch nie ein faltbares, also dass es mal in echt einer gehabt hätte, wird interessant werden, wie sich das durchsetzen könnte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das wirklich eine hohe Beliebtheit erfährt,
Ja, aber das
gerade
wird
weil ja auch
hier
viele.
locker $500 teurer sein oder so. Und dann, ob es dann noch die Leute holt, ich
Ja, aber
weiß.
du kennst doch die Leute, es interessiert sie, weil dann zahlen sie, dann sagen sie sich, hey, dann zahlen sie
Okay, ich
wieder
hol's mir.
15 € mehr fürs Monatsabo und ja, bei sowas haben die Leute komischerweise immer das Geld dann. Man hört immer wieder, wie schwierig es ist und wie klamm die Leute sind, aber so bei Urlaub und bei technischen Geräten, da scheint es irgendwie keine Grenzen zu kennen, ja.
Ja, naja,
Dann
schauen
schlechte Nachrichten gab's oder gibt es aktuell für Google Alphabet. Das ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt sage, da muss jetzt der Kurs wieder runterkommen. Aber es sieht so aus, als würden sie im Berufungsstreit, da gibt es eine Rekordstrafe von der EU, 4,7 Milliarden Dollar, das dem Ganzen wohl stattgegeben wird. Also da hat es jetzt nochmal eine Aussage gegeben, dass also hier davon geraten oder das geraten wird, dass die Berufung von Google abgewiesen wird und dann müssten sie 4,125 Milliarden Euro bezahlen. Das wurde noch mal ein bisschen abgesenkt um 200 Millionen, aber insgesamt wären es dann eben also 4,12 Milliarden Euro oder 4,7 Milliarden Dollar. Ich weiß nicht genau, in was sie es dann bezahlen müssen, spielt jetzt aber auch eine untergeordnete Rolle. Ja, das zeigt halt eben so aktuell, warum Alphabet vielleicht auch so ein bisschen günstiger oder nicht nur ein bisschen, teilweise wirklich massiv günstiger ist als viele andere Tech-Konzerne, weil ja da viele Gerichtsverfahren am Laufen sind. Aber wie gesagt, solche, das ist jetzt so unter dem Ding einmal Belastung und dann ist das weg. Selbst wenn jetzt da das vor Gericht noch ein bisschen weitergeht, das hat jetzt nichts irgendwie mit irgendwelchen Sammelklagen oder ähnlichem zu tun. Aber es ist auf jeden Fall eine Strafe, die auch schon ein bisschen wehtut dann, ja. Also das
Ja,
ist nicht wenig
wobei
Geld.
die Schätzungen fürs EBIT bei Alphabet dieses Jahr liegen bei 127 Milliarden. Also
Ja.
die werden das, ne? Es ist trotzdem blöd,
Ja.
aber es gibt ja schon dauernd immer Klagen und wenn sie jetzt zahlen müssen, Wäre nicht schön, aber ja, dann ist es halt so, ne? Also.
Definitiv. Also das zahlen sie natürlich aus der Portokasse, ganz klar. Aber solche Rekordstrafen, ja, das ist auch immer nicht eben so ganz gut, weil dann ja könnten wieder andere so mit draufspringen und dann kann das auch wieder ja verschiedene Präzedenzfälle schaffen und ist trotzdem irgendwie nicht so geil,
Ja.
weil man sich da auch in anderen Bereichen dann wieder darauf berufen kann, dass sie eben auch da wieder kartellrechtlich gesehen, ja, keine gute Figur abgegeben haben. Diese die Geldstrafe an sich, die spielt keine Rolle. Selbst wenn es Dreifache wäre, würde das jetzt, ja, das Festgeldkonto von Alphabet nicht wirklich groß belasten, ja. Dann gleich zwei, ja, wie ich schon wieder finde, spektakuläre Nachrichten gab es von Meta. Die eine, die hat der Michael euch mitgebracht. Man hat gehört, also beide sind auch recht ähnlich, aber wenn es so um das Thema Abwerben im
Ja,
AI-Bereich
das nimmt
geht,
absurde Züge an, ne?
ja.
Also Mark Zuckerberg, der versucht, Berge zu versetzen, wenn er denkt, da gibt es jemanden, den braucht man, oder da gibt es irgendwie eine Entwicklung, die könnten wir verpassen. Da gibt es einen War Room, da wird sich zusammengesetzt und dann wird alles probiert. Und es gibt so jetzt wohl Meldungen. Also wenn ihr viel Ahnung von KI habt aktuell, dann habt ihr gute Chancen. Denn zum Beispiel von OpenAI gab es wohl von Meta sehr viele Anfragen. Ich glaube, wir hatten es ja letzte Woche ganz kurz, dass da Zuckerberg probiert, so die schlauesten Leute zu Meta zu holen, weil er Angst hat, dass da Konzerne links und rechts vorbeiziehen. Teilweise sind ja auch jetzt die ganzen KI-Modelle besser als das Llama-Modell. Und da will er jetzt eine neue Division aufbauen. Und diese Leute sollen auch direkt bei ihm da im Büro sein, um ihn herum arbeiten und direkt an ihn berichten. Und da hat er probiert, Leute von OpenAI abzuwerben, und die sollen eine Antrittsprämie von 100 Millionen Dollar bekommen. Also nur wenn die zu Meta wechseln, 100 Millionen US-Dollar. Das ist wirklich, das sind ja hier diese Handgelder beim Fußball mittlerweile Peanuts gegen, wenn man das sieht. Aber ja, auf der einen Seite denke ich mir, oh mein Gott, der ist ja völlig verrückt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn diese Leute dann wirklich dafür sorgen, dass sie dann in vielen Bereichen führend sind und damit neue Produkte bauen, die dann wieder dafür sorgen, dass man nochmal höhere Umsätze, Gewinne macht und so. Also bisher hat man oft bei Meta gedacht, okay, was haben sie sich dabei gedacht bei dieser Übernahme von diesem Instagram? Was soll das überhaupt sein? Fotos, totaler Quatsch. Wie kann man für ein paar Mitarbeiter bei WhatsApp eine zweistellige Milliardensumme ausgeben? Ergibt alles keinen Sinn. Und so im Nachhinein denkt man sich ganz oft, krass, okay, war vielleicht doch gar nicht so schlecht, was er dort langfristig gemacht hat.
Und
Und
ja.
so könnte es hier natürlich dann auch sein. Aber ich meine, die Leute, also was ich jetzt gesehen habe, die sind aber jetzt nicht wirklich gewechselt, oder zumindest jetzt die von OpenAI. Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Kampf um Talente im Bereich KI entbrannt. Und da versuchen sich die großen Konzerne gegenseitig die besten Leute abzuwerben. Das ist halt schon echt heftig.
Ja, und vor allem, du musst es halt auch unter dem Aspekt sehen, da geht es jetzt nicht drum, die wollen ja dadurch nicht tausend neue Leute anlocken. Ja, da geht es jetzt wirklich nur um ein paar Leute.
Ja.
Und vor allem bei einer Meta, wenn da ein Mensch, also in diesem KI-Bereich, eine gute Idee hat und du da vielleicht 1% mehr Umsätze oder so rausholen kannst, da hast du diese 100 Millionen um Vielfaches dann halt wieder rausgeholt. Ja, also das klingt natürlich so auf den ersten Ding wirklich absurd, die Summen da teilweise, aber bei Meta ist sowas halt natürlich ein verdammt großer Hebel dann dahinter. Selbst wenn du nur nicht mal die Umsätze, sondern vielleicht nur ein bisschen mehr Marge rausholen kannst in einigen Bereichen. Also das kann natürlich da durchaus Sinn machen. Die Frage ist, was ich mich natürlich immer frage, wenn ich jemanden für 100 Millionen Handgeld dann hole, also wie groß kann die Motivation dann noch sein? Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ja. Also ja, mit wie viel Herzblut bist du da noch drin, wenn du weißt, du musst dein Leben lang eigentlich kein Geld mehr verdienen und willst du dann wirklich da jeden Tag im Meta-Hauptquartier mit Mark Zuckerberg zusammenarbeiten? Also da könnte ich mir auch irgendwie geilere Sachen dann vorstellen. Deswegen, ja, aber er wird
Ja,
schon
Mark
wissen, was er
Zuckerberg
macht.
hat wohl wirklich dann die Leute zu sich nach Hause eingeladen, umschmeichelt die. Also das ist schon richtig krass. Und auch Meta verdient sehr viel Geld. Also dieses Jahr über 70 Milliarden sollen das Ergebnis vor Steuern und vor Steuern und Zinsen sein. Aber ich denke, vor allen Dingen, diese Leute sollen vor allen Dingen kommen für KI-Geschichten, die dann zu neuen Produkten und neuen, komplett neuen Umsätzen führen sollen, und nicht nur um irgendwas zu verbessern, weil das machen sie ja eh schon länger. Hab ja schon gesagt, diese KI-Vorschläge bei Reels, bei Werbung und so, da machen sie schon sehr viel, aber ich denke, da geht es eher um noch ganz viele disruptive Sachen. Aber ja, es ist Wahnsinn, aber ich bin ja Meta-Aktionär und bin sehr zufrieden. Sie sind da immer extrem offensiv bei Meta, aber wenn sie merken, sie laufen in die falsche Richtung, cutten die eben auch mal sehr schnell die Kosten. Das hat man ja auch schon gesehen. Deswegen bin ich da entspannt. Ne? Das ist alles ein gewisser Wahnsinn, aber gut, solange es weiterläuft bei Meta und die Umsätze so stark steigern und auch die Ergebnisse, soll er mal machen. Ne? Ich glaube, er ist schlauer als wir.
Ja, also ich sage, ich kann das definitiv nachvollziehen, obwohl das vielleicht auf die ersten Dinge wirklich absurd klingt, ja. Was aber tatsächlich eher so ein bisschen so auch lustige Züge angenommen hat. Meta wollte eine gigantische Übernahme tätigen. Und zwar, das ist so ein AI-Startup, Safe Superintelligence heißt es. Das ist von einem ehemaligen Co-Founder von OpenAI, Ilya Sutskever, würde ich jetzt mal sagen, spricht man so aus, wollte er für 32 Milliarden Dollar übernehmen. Und als derjenige dann abgesagt hat, hat jetzt Mark Zuckerberg sich dazu entschieden, dass er jetzt einfach den CEO und Co-Founder Daniel Gross stattdessen einfach abwerben möchte. Wäre wahrscheinlich auch ein Stück weit günstiger. Und hat man natürlich dann auch einige Insights in das ganze Thema. Also da bin ich mal gespannt, ob das Ganze so stattfinden wird. Aber daran sieht man auch wirklich, ja, also wie du schon gesagt hast, da wird mit sehr harten Bandagen gekämpft. Und das ist so, man merkt doch, dass Mark Zuckerberg da jetzt wirklich so alles reinsteckt in dieses Thema, weil es halt vermutlich in Zukunft ja ein sehr wichtiges wird. Ich bin mal gespannt, wie sich das auch so überhaupt so allgemein so auf das Meta-Universum aufhängen wird. Aktuell sehe ich jetzt auch noch nicht so diese vielen Anwendungsfelder. Also klar, dass die Werbung immer weiter optimiert wird, fair enough, ja, aber wie geht's da weiter? Also möchten die irgendwie eine eigene KI-Dienstleistung anbieten? Weißt du, bei anderen sehe ich da halt so vom Fleck weg halt sehr viel mehr Potenziale, was das angeht. Da sehe ich es halt mehr so für die eigenen Produkte jetzt, aber dass sie da so wirklich viele Dienstleistungen anbieten, sehe ich jetzt aktuell irgendwie noch nicht so
Ja, ich
als
denke
Thema.
mal halt, wenn sie versuchen, ihren Device weiter breiter in den Markt zu bringen, jetzt auch die neue Brille da, irgendwie KI-Agenten, dass du da mit deiner Brille sprechen kannst und die dir dann Fragen beantwortet, dass das alles noch besser integriert wird, also in die Richtung halt. Ne? Oder vielleicht Metaverse allgemein, keine Ahnung. Wird das überhaupt noch weiterentwickelt? Hört man gar nichts mehr von, ne? Von der Geschichte,
Man
aber
hört nichts, aber Geld fließt ja noch
Geld
ordentlich
fließt noch,
rein.
stimmt, genau, ja. Geld fließt
Deswegen, ja,
noch,
aber ich glaube, er hat da gelernt, darüber so groß zu sprechen, ist kein gutes Ding.
ja.
Lieber über AI und KI und weiß der Geier was, ja. Also
Genau.
wahrscheinlich die etwas bessere Lösung, genau. Dann, das sind jetzt mal so die Tech-News gewesen und dann haben wir euch ja gesagt, wir haben heute fünf dividendenwachstumsstarke Werte mal wieder mit dabei. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und ja, gerade, ich habe es ja gesagt, im Dividendenbereich und so, da gibt es aktuell ja einige Werte, die durchaus auch mal ein bisschen günstiger sind, als man es gewohnt war. Und da würde ich als erstes mal eine mitbringen, die eine lange Zeit, also teilweise auch wirklich absurd bewertet war, die ich aber finde, langfristig ein super Unternehmen ist. Das ist Zoetis. Die kommen aus dem Bereich der Veterinärmedizin und jeder von euch, entweder der ein Haustier hat oder jemand kennt, der Haustier hat, der weiß, was die Leute da gewillt sind, zu bezahlen. Also die Menschen sehen ihre Haustiere wie ein eigenes Kind an, wie ein Familienmitglied und da wird alles reingesteckt. Ich habe zum Beispiel mal eine Story gehört hier von jemand aus dem Dorf, der in seinen Hund über 50.000 Euro investiert hat durch
Ah, das ist
verschiedene
so.
Operationen und so, weil es da, also das Tier musste, ich glaube, 7, 8 Mal wegen einmal besonderer Krankheit und dann auch noch wegen einer Verletzung operiert werden. Über 50.000 Euro in mehreren
Menschen, die
Jahren.
Tiere haben, ich kann auch nachvollziehen, auch Katzen und so, ne, die sind denen so ans Herz gewachsen, da
Ja.
verzichtest du lieber auf deinen Urlaub, auf Essen gehen, auf weiß Gott was, wenn du
Ja.
weißt, du kannst dein Tier irgendwie retten. Das ist halt einfach so, ne?
Das
Also
ist Wahnsinn, ja. Aber was auch wirklich Wahnsinn ist, das ist das Dividendenwachstum von Zoetis. In den letzten 5 Jahren haben sie ihre Dividende im Schnitt um 22% pro Jahr angehoben. Und auch aktuell für die nächste Erhöhung werden wieder 15% erwartet. Und man muss auch sagen, Zoetis hatte so die letzten, ja, so 1, 2 Jahre gab es mal so ein oder andere negative Nachricht. Aber das hat sich dann auch alles nicht als so schlimm herausgestellt, weil da haben Tierärzte tatsächlich auch so ein bisschen gepfuscht dann. Also da wurden Medikamente an Tiere verabreicht, die eigentlich nicht dafür vorgesehen waren. Es gibt jetzt natürlich auch noch so aktuell mit den Zöllen so ein bisschen Thematiken, aber ansonsten, das Unternehmen hat ein wirklich starkes organisches Wachstum, was mir persönlich sehr gut gefällt. Es gibt wirklich nicht viele Unternehmen, die in diesem Sektor allgemein tätig sind. Also der ist ja extrem überschaubar und dafür aber halt auch verdammt profitabel. Und in den nächsten Jahren rechnet man hier weiter, dass die Gewinne so im Schnitt um über 7% pro Jahr wachsen werden und auch die Umsätze in einem ähnlichen Rahmen her. Also Zoetis ist ein Unternehmen, das ist jetzt auch bewertungstechnisch. Die sind weiterhin nicht günstig, die haben KGV 28. Das war aber über viele Jahre hingesehen, dass gerade die Veterinärunternehmen, die darauf spezialisiert sind, da gehört auch IDEX beispielsweise mit dazu, die hatten teilweise wirklich absurde Kennzahlen. Und das ist jetzt mal so langsam wieder in normalen Regionen, sodass ich sage, Zoetis gefällt mir persönlich sehr gut, habe ich auch bei meinen Kindern ins Depot reingelegt. Ein Dividendenwachstumswert, den ich wahnsinnig stark und aussichtsreich über viele Jahre und sogar Jahrzehnte hinsehe, weil sie da eben viele Medikamente und Anwendungsbereiche haben, die nicht mehr wegzudenken sind in dem Sektor.
Ja, nice. Finde ich auch spannend. Genau. Ich habe jetzt mal einen Wert mitgebracht, nochmal, den ich ja selbst im Depot habe. Haben wir schon mehrmals drüber gesprochen, aber für mich ist vor allen Dingen die Branche extrem aussichtsreich weiterhin, weil es da, glaube ich, nicht so die ganz großen Disruptoren gibt einfach und weil es ja gefühlt immer mehr Wachstum geben könnte, beziehungsweise immer mehr Geschäft geben könnte, weil die Welt immer verrückter wird, wie wir alle mitbekommen, immer mehr Gefahren es gibt. Und zwar so allgemeine Rückversicherungssektor. Und ich habe jetzt nochmal die Hannover Rück mitgebracht. Ich habe die auch schon länger selbst im Depot und die ganzen Rückversicherungen hatten ja jetzt im letzten Jahr die Dividenden nochmal einen ganzen Schub erhöht. Ich glaube, die Munich Re hatte den Anfang gemacht, dann kam ja noch die Allianz, die hat deutlich erhöht. Die Hannover Rück hat immer mal auch Sonderdividenden ausgeschüttet. Und wenn man sich da mal so die Entwicklung der Umsätze anschaut, im Jahr 2015 hatten sie zum Beispiel noch so 16 Milliarden Umsatz, im Jahr 2024 waren es jetzt fast schon 30 Milliarden und auch das Ergebnis, also das EBIT hat sich mehr als verdoppelt. Und das Ergebnis pro Aktie hat sich auch mehr als verdoppelt. Die Dividende hat sich mehr als verdoppelt. Die Dividendenrendite liegt jetzt so bei 3,5%. Aber alles, was ich jetzt so sehe und wonach es aussieht, ist, dass es da in den nächsten Jahren weiter nach oben geht. Wir haben jetzt für dieses Jahr einen Umsatz angepeilt von fast 28 Milliarden. Und mit Cyber Security und vielen anderen Bereichen soll es dann bald über 30 Milliarden gehen. Sogar 31 Milliarden soll es 2028 werden. Auch das Ergebnis pro Aktie soll weiter steigen. Also für mich sieht das bei der Hannover Rück, aber auch bei der Munich Re weiter extrem gut aus. 2026 sollen es fast 10 € Dividende geben. 2028 sind die Schätzungen bei über 12 €. Also da geht es weiter rasant nach oben. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube halt, dass es zum einen nicht jetzt so ein Sektor ist, wo jetzt irgendein krasser neuer Wettbewerber reinkommt, der alles disruptiert. Weil dieses Rückversicherungsgeschäft ist ja, das existiert schon so lange und das ist so komplex, das ist halt aufgeteilt unter wenigen Unternehmen, aber gleichzeitig gibt es halt immer mehr Gefahren auf der Welt, sei es irgendwelche Umweltkatastrophen, aber jetzt auch dieses ganze Thema Cyber Security, wo die ganzen Konzerne wachsen wollen. Und auf der einen Seite gibt es da teilweise auch sehr hohe Schäden pro Jahr, auf der anderen Seite werden dann wieder die Prämien erhöht. Also selbst wenn es immer mal diese Großschäden gibt, wie zuletzt in Los Angeles oder was es sonst noch so alles geben könnte, die Unternehmen verdienen halt weiter Geld und vielleicht gibt es mal einen kleinen Rücksetzer in einem Quartal, in einem Jahr, aber dafür gibt es dann im nächsten Jahr wieder mehr Umsatz und mehr Gewinne. Deswegen finde ich die Unternehmen auch langfristig alle weiterhin sehr spannend und auch die Bewertungen, ja, die sind weiterhin nicht wirklich teuer. So die KGVs liegen so bei 12, 13 bei den Unternehmen für das stabile Geschäftsmodell. Finde ich das echt spannend, ja. Und die wachsen immer wieder in ihre Bewertung rein. Munich Re kauft ja auch fleißig immer Aktien zurück. Das ist auch noch immer ganz schön. Aber ich habe jetzt mal die Hannover Rück mitgebracht, weil die ja so der kleine Herausforderer ist. Und ja, ich finde beide, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und deswegen bin ich auch bei beiden mittel- bis langfristig weiter sehr optimistisch. Sind zwar jetzt auch ganz gut gelaufen zuletzt und waren auch mal eine Zeit lang günstiger und die Dividendenrendite ist nicht mehr so hoch, aber entweder man könnte einen Sparplan machen bei der Aktie oder bei im Sektor oder einfach mal sich auf die Watchlist packen, wenn es mal einen Rücksetzer am Gesamtmarkt gibt. Der könnte ja kommen, ja, jetzt mit einer Ostkonflikt und Co. Und dann kann man einfach mal zugreifen. Das sollte man auf jeden Fall im Blick haben.
Ja, Rückversicherung allgemein, eines der interessantesten Versicherungskonzepte. Wie du sagst, für mich eigentlich sogar ein geschlossener Markt. Aber bei den ganzen Dividendenwachstumsraten, jetzt frage ich dich mal, wie kann ich denn das gut tracken? Hast du mir da vielleicht eine Lösung, die sich anbieten würde? Genau.
Genau, in dem Zuge wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz unseren neuen Kooperationspartner vorstellen, nämlich Parkett. Kennen wahrscheinlich die meisten schon. Ich selbst nutze das jetzt auch seit einigen Monaten, unter anderem auch für unser Goldesel-Depot, wo wir unser Goldesel Langfristdepot mit Fokus auf Dividenden und Aktienrückkäufe. Dort trage ich auch immer fleißig die Aktien ein und das geht kinderleicht. Man kann das Ganze per App machen, da kann man das alles automatisch importieren von vielen Brokern. Man kann aber auch einfach, wenn man jetzt ein neues Depot startet, kann man dann einfach immer, wenn es eine Transaktion gab oder wenn es eine Dividende gab, kann man dann einfach das PDF reinziehen und dann wird das automatisch importiert und ihr könnt dort perfekt tracken, wie ist eure Performance, welche Dividenden habt ihr bekommen, welche Dividenden werden erwartet, welche Aktivitäten gibt es und noch viele weitere Sachen. Also ihr könnt da genau reinschauen in euer Portfolio, was so passiert. Und wichtig ist, viele Sachen sind kostenlos bei Parkett. Zum Beispiel, dass man ein Portfolio anlegen kann. Es gibt aber auch noch viele, ja, viele Sachen, die dann für kleines Geld bei einem Abo verfügbar sind. Unter anderem kann man dann auch sehen, welche Aktien in ETFs enthalten sind und solche Sachen. Also da gibt es richtig spannende Sachen. Man kann da wirklich ins kleinste Detail teilweise aktualisieren, was so passiert ist in seinem Portfolio, wie die eigene Dividendenrendite seit dem Kauf ist und so weiter, wie sich das Portfolio gegenüber anderen geschlagen hat und so weiter und so fort. Also ist es ein sehr, sehr mächtiges Tool und ist halt vor allen Dingen deutlich, ja, einfacher zu bedienen als jetzt dieses, von früher kennt man das noch, das Portfolio Performance, hatte ich auch mal genutzt, aber es war mir dann zu anstrengend, das da alles manuell immer irgendwie einzutragen, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Ich selbst führe auch noch eine Excel-Liste und trage die Sachen ein. Da trage ich aber einfach nur die Summen ein, hast du halt keinerlei Analysefunktion oder dass du siehst, wie die Entwicklung deiner Dividenden ist und so weiter. Deswegen ist Parkett hier natürlich ein super Tool. Testet es unbedingt mal aus, einfach runterladen, den Link packen wir euch hier rein. Dann könnt ihr das kostenlos testen. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an Parkett Plus, da gibt es auch einen 10% Rabatt auf das Jahresabo. Das könnt ihr euch natürlich auch dann mal anschauen, wenn euch das Ganze sehr gut gefällt.
Genau, gerade im Dividendenbereich zeigt sich zum Beispiel auch eure persönliche Dividendenrendite, die Yield und Cost. Also habt ihr wirklich sehr viele Möglichkeiten. Werden wir euch auch in den nächsten Wochen immer wieder mal so einzelne Tools dann vorstellen, so als kurze
Genau, aber was vielleicht,
Werbeunterbrechung.
was ja vielleicht
Genau.
das Spannende ist, ne, deswegen, ich wusste das bei mir nur jetzt noch durch Zufall, aber bei der Hannover Rück weiß ich zum Beispiel gar nicht. Die aktuelle Dividendenrendite für Neukauf liegt jetzt zum Beispiel bei 3,5%, aber eure eigene Dividendenrendite, ja, wenn ihr schon 100% im Plus seid, liegt halt schon bei 7% dann in dem Fall. Bei mir, bei der Munich Re, liegt sie, glaube ich, sogar bei über 10% mittlerweile. Also das ist schon dann echt spannend zu beobachten,
Ja.
wie sich das entwickelt. Und es ist halt auch ein sehr, sehr großer Motivationsfaktor, wenn du siehst, wie viel Dividende du pro Monat bekommen hast, welche Dividenden zu erwarten sind und so weiter. Ja, also ja, es ist sehr, sehr mächtig und schaut da gerne mal rein. Die Basisversion ist, wie gesagt, kostenlos. Man kann nichts verlieren, man kann nur gewinnen und Motivation finden.
Ja. Deswegen ist Dividendenwachstum, sage ich auch immer, das Wichtige, vor allem für junge Anleger. Die zweite Aktie, die ich euch da von mir mitgebracht habe, also die habe ich aktuell nicht mehr im Depot, das ist aber BlackRock, die ist in den letzten Wochen ja eher so, ich würde jetzt mal seitwärts gelaufen sagen, also ist nicht ganz so gut gelaufen, aber an sich hat sie immer wieder gute Ergebnisse meiner Meinung nach abgeliefert über ja, ja wirklich einen langen Zeitraum. Im Bärenmarkt, da haben sie auch so ein bisschen natürlich so zu den Verlierern gegolten, als dann eben so auch Mittelabflüsse dann da waren und natürlich dann eben auch die Assets insgesamt nach unten gegangen sind. Aber die Aussichten, die bleiben weiterhin wirklich sehr stark und wir haben ja ein KGV, das so knapp über 23 liegt zum aktuellen Zeitpunkt. Finde ich für so ein Unternehmen eigentlich wirklich eine vernünftige Range. Es wird erwartet, dass in den nächsten beiden Jahren der Gewinn so im Schnitt um knapp 8% pro Jahr wachsen soll. Und allgemein das ETF-Geschäft ist halt ein wirklich verdammt interessantes. Auch Sie sind wahrscheinlich weiterhin einer der großen AI-Gewinner, weil da ja immer mehr automatisiert stattfindet. BlackRock war ja auch einer der Vorreiter, die damals ja auch die ganzen Portfolio-Manager sozusagen rausgeworfen haben, das alles die KI haben übernehmen lassen, damit ihrem Supercomputer Aladdin, kennen bestimmt die meisten, die sich schon mal mit BlackRock ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und gerade jetzt auf dem Niveau, also eine BlackRock finde ich immer wieder interessant, wenn sie eben so nicht so ganz heiß gelaufen ist. Und das kann man jetzt auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass sie das nicht sind. Und dementsprechend, ja, zum aktuellen Zeitpunkt könnte sie definitiv mal einen Blick wert sein. Im Finanzsektor finde ich sie wirklich sehr stark aufgestellt. Ich habe mich vor einiger Zeit, also letztes Jahr, habe ich mich dazu entschieden, von BlackRock auf MSCI Inc. Umzuwechseln. Aber bei BlackRock ist es halt so, da bekommst du halt schon mal zum Fleck weg eine höhere Dividendenrendite. Also aktuell haben wir hier über 2% Dividendenrendite und mit 15 Erhöhungen in Folge auch schon eine lange Historie. MSCI ist nur knapp über 1%, ist aber auch ein interessanter Dividendenwachstumswert meiner Meinung nach, der aber regelmäßig ja auch wirklich noch ganz andere Bewertungskennzahlen aufruft. Also während BlackRock ein Forward KGV von 21 hat MSCI halt 31 als Forward, weil halt für mich der Burggraben auch noch ein bisschen tiefer ist, aber auf dem Niveau finde ich eine BlackRock durchaus spannend mal für einen genaueren Blick. Genau.
Genau. Ich bringe jetzt noch einen deutschen Wert mit, aber diesmal einen Nebenwert. Das ist jetzt kein Wert mit einer krassen Dividendenkontinuität, aber mit einer zumeist sehr hohen Dividende, wo aber auch gleichzeitig meiner Meinung nach die Wachstumsaussichten sehr gut sind und auch die Gewinnaussichten. Und wenn die halt sehr gut sind, dann gehe ich davon aus, dass die Ausschüttungen auch weiter steigen. Zumindest die Schätzungen liegen hier sehr gut, wenn man sich das anschaut. Und zwar Sixt, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das Unternehmen wächst sehr, sehr stark, hatte sich so ein bisschen, ich sag mal, verzockt mit der ganzen Geschichte mit den E-Autos. Da gab es jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr und ich glaube auch jetzt nochmal im Q1 dann massive Abschreibungen. Das ist nicht nur, hat nicht nur Sixt betroffen, sondern alle, unter anderem auch Finn hat da, glaube ich, richtig viel Geld mit verloren. Also dieser Auto-Abo-Dienstleister, wo den ich auch schon mehrmals genutzt hatte, da hatte ich auch mal einen Tesla drüber gemietet und dann haben sie wohl die Teslas jetzt alle aus dem Programm genommen, weil da die Preise so stark gesunken sind, dass die Restwerte überhaupt nicht mehr gepasst haben und haben sie die halt zu einem viel niedrigeren Preis nur verkaufen können, wie es geplant war. Und dadurch gab es halt riesige Abschreibungen. Das ist eben auch bei Sixt passiert. Man hat aber jetzt das ganze Portfolio wohl bereinigt und jetzt sieht es eigentlich wieder sehr gut aus. Und die letzten Zahlen waren an sich auch gut, muss man sagen. Also Konzernumsatz ist deutlich gestiegen, um gerade mal schauen, wie viel Prozent das waren. Also man erwartet auf jeden Fall im Jahr 2025 5 bis 10% Wachstum beim Konzernumsatz auf 4 Milliarden. Vor allen Dingen in den USA läuft es ja sehr gut. Und da will man auch weiter wachsen. Man ist da in einigen Flughäfen sogar, glaube ich, jetzt mittlerweile schon Marktführer und deswegen sieht das sehr gut aus. Es gab so ein paar Jahre, wo dann gar keine Dividende gezahlt wurde, beziehungsweise nur die Mindestdividende, hier während Corona 2020 zum Beispiel, aber danach ging es wieder rasant nach oben und die aktuelle Dividendenrendite liegt auch schon wieder bei 5%. 2,72 € Dividende gab es 2024. Fürs Jahr 2025 liegen dann die Schätzungen jetzt schon bei 3,47 €. Das soll dann in den nächsten Jahren auf über 4 € pro Aktie nach oben gehen. Und das ist echt, muss man sagen, sehr, sehr spannend, weil ich denke, dass Sixt einer der Player ist, jetzt auch im Autovermietungsgeschäft, der für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist. Deswegen, ich habe es ja auch schon sehr lange bei mir im Privatdepot. Ich habe die Stammaktien und die Vorzugsaktien, weil der auch immer gefragt wird. Stammaktien laufen meistens deutlich besser, weil die halt einfach viel liquider sind. Die Vorzugsaktien sind dafür sehr viel günstiger. Wenn man nur auf die Dividende schaut, Dann sollte man die Vorzugsaktie nehmen, wenn man was Liquides möchte, was vielleicht auch sich stärker im Kurs bewegt nach oben, weil die ja auch im SDAX, glaube ich, sind. Ja, sind die Stammaktien besser. Ich habe einfach mal beide im Depot und ja, bin dann da auf der sicheren Seite. Kleine Mischkalkulation. Aber Sixt, klar, wenn jetzt nochmal irgendwie ein Krieg kommt oder die Weltwirtschaft zusammenbricht, der Tourismus in den USA zusammenbricht, das gibt es ja gerade auch viel Gegenwind, dann könntest du auch mal wieder Kürzungen geben. Aber die langfristigen Trends, die sind schon krass, ja. Also Anfang der 2000er hat man nur 20, 30 Cent Dividende gezahlt. Da ging es jetzt nach oben auf 1 Euro im Jahr 2025, dann 2 Euro 2018, also 2015, 2018. Und jetzt Anfang der 2021er teilweise über 3 Euro Dividende. Da gab es auch mal Sonderausschüttungen. Ich glaube, es lag an diesem Verkauf von Sixt Leasing. Also unter starken Schwankungen geht es sowohl operativ als auch bei der Dividende hier deutlich nach oben. Finde ich sehr spannend, ne? Und gab ja da auch einen Führungswechsel. Die Söhne von Erich Sixt haben übernommen und ich glaube, die machen das auch recht gut. Gibt auch einige Podcasts da, hört sich alles gut an.
Ja, Sixt ist immer ein heiß diskutierter Wert, ja, schon seit Jahren, ja. Wusste auch nie so genau, sind sie so einer der Profiteure von Robotaxis oder werden sie komplett disruptiert dadurch? Also ist immer wieder ein spannendes Thema gewesen, ja.
Aber ich glaube, dazu nochmal, ich glaube nicht, dass das jetzt ein ganz großes Thema sein wird, weil sie sind ja kein Anbieter jetzt, der in Konkurrenz zu Waymo zum Beispiel steht. Du gehst ja nicht zu Sixt und holst dir ein Auto, um damit in der Stadt rumzufahren, sondern du holst dir ein Auto, um dann irgendwo woanders hinzufahren und gibst es dann woanders wieder ab. Und Waymo und auch die Tesla-Robotaxis sind ja eher dann innerstädtisch, ne? Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das zumindest in den nächsten Jahren hier ein ganz großes Thema wird. Vielleicht, wenn es da Anbieter gibt oder Tesla dann Autos kauft von irgendeinem Anbieter mit einem Robotaxi, lässt sich damit am eigenen Robotaxi durch die USA kutschieren. Hey, why not? Ne? Ist doch auch geil. Aber ich glaube, die Leute wollen trotzdem dann ihr eigenes Auto haben und nicht dann immer irgendwo, wenn sie dann von San Francisco hochfahren nach LA, dann sich wieder um ein neues Taxi kümmern, dann wieder gucken, sondern die hat man ihr eigenes, denke ich. Also, aber klar, das Thema muss man trotzdem beobachten.
Ja, und eben da ist gerade noch Waymo, das haben wir euch am Anfang noch unterschlagen. Da gab es auch wieder neue Nachrichten, und zwar, dass Waymo jetzt auch in New York startet. Zwar noch mit einem Fahrer hinterm Lenkrad, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht sehr lange dauern wird, vor allem da sie ja schon in einigen Städten sehr lange am Fahren sind. Und in den nächsten Jahr, also in 2026, werden mindestens nochmal drei neue Städte, unter anderem Washington DC, mit dazu kommen. Also es läuft da weiterhin wirklich sehr gut. Aber ich habe noch versprochen, ein fünftes Unternehmen, das ist mal eines, das ich aktuell im Depot habe, die ich jetzt aber aktuell wirklich so auch von den Kennzahlen her günstig finde. Das ist Amgen, eines der größten Biotech-Unternehmen der Welt, die aktuell ja ein Forward-KGV von 14 haben und eine Free Cash Yield von 7%. Und vor allem mit Hinblick darauf, also sie sollen sogar eher wachsen. Also die Gewinne sollen in diesem Jahr ja wieder auf das Jahr 2023 gehen. Das wäre ein Plus von über 60% und in den nächsten beiden Jahren, an 26, 27, rechnen wir mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 12%. Die Umsätze sollen niedrig einstellig wachsen und auch der Free Cashflow soll in den nächsten beiden Jahren im Schnitt um 4% wachsen. Also mit Hinblick auf schon die aktuelle Bewertung finde ich das wirklich sehr günstig für so einen Wert, der weiterhin wirklich sehr gut aufgestellt ist. Und auch aus Dividendensicht sind sie sehr stark. Also in den letzten 10 Jahren haben sie ihre Dividende im Schnitt um 12,3% erhöht, in den letzten 5 Jahren auch über 9%. Und mittlerweile haben sie seit 13 Jahren in Folge ihre Dividende angehoben. Und hier hätte man halt auch schon gleich vom Fleck weg eine Dividendenrendite von über 3%. Also wirklich ein sehr interessanter Wert, der auch langfristig gesehen gute Chancen hat, da hier weiter Wachstum zu sorgen. Sie sind in vielen Bereichen aktiv. Und das gefällt mir persönlich bei Amgen wirklich sehr gut, sodass ich eben auch der Meinung bin, aktuell Amgen definitiv ein interessanter Wert. Und gerade auch, wenn es mal mit den Zinsen wieder so ein bisschen weiter nach unten geht, also Unternehmen, die da über 3% Dividendenrendite haben, für die ist das eigentlich immer eine recht gute Nachricht, zumindest meistens, auch wenn Amgen natürlich eine Firma ist, die einige Nettoschulden hat. Deswegen bei ihnen ist es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert dann. Aber ihr Leverage liegt so bei ungefähr 2,5 in diesem Jahr. Das ist also noch völlig im Rahmen. Deswegen langfristig gesehen weiterhin wirklich starkes Unternehmen, meiner Meinung nach. Genau.
Nice.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Sagt uns auch mal gerne, welche Dividendenwachstumswerte findet ihr denn aktuell so interessant? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wie gesagt, wenn ihr euch für Parkett interessiert, viele Sachen kostenlos, schaut euch den Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes an. Und wenn ihr wollt, mit mehr Funktionen bekommt ihr auch noch mit unserem Link dann eben einen 10-Euro-Rabatt.
10%.
Coupon 10%, genau. Schaut es euch gerne an und dann freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, schönes Wochenende euch. Ciao.
Ciao.